Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Seit dem Heimgang seines Vaters Wim Malgo, der das Missionswerk Mitternachtsruf gründete und die Herausgabe der Monatszeitschrift Mitternachtsruf lancierte, verfasst Peter Malgo deren Vorwort. Er tut dies unter dem Titel »Liebe Freunde« in einer feinen, ganz persönlichen Art und Weise. Das Buch fasst eine Auswahl dieser segensreichen Beiträge zusammen. Ausgehend von einer Episode aus dem Alltag regt Peter Malgo zum Nachdenken über ein bestimmtes biblisches Thema an, um den Leser dann auf seine ganz persönliche Art direkt anzusprechen. Hören Sie heute den sechsten Teil mit den Themen »Die Gerichtsverhandlung«, »Entschlüsselt«, »Flut und Flammen«, »Die letzte Kurve«, »Wir oder ich«. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Die Gerichtsverhandlung. An einem kleinen Tisch in der Mitte des Gerichtssaales sitze ich als Zeuge in einem Rechtsstreit. Hinter mir links sitzt der Angeklagte mit seinem Anwalt. Auf der anderen Seite, ebenfalls hinter mir, haben die Kläger Platz genommen. Und vor mir, an einem leicht gebogenen Tisch sitzend, eröffnet der Gerichtspräsident die Verhandlung. Akten liegen auf dem Tisch, Bücher sind aufgeschlagen, ich werde aufgefordert, die Wahrheit zu sagen. Der Gerichtsschreiber bringt alles, was ich sage, zu Protokoll. Ein eigenartiges Gefühl überkommt mich. Ich werde an die verschiedenen Gerichte erinnert, die in der Bibel beschrieben sind. Wenn unser Leben hier auf Erden endet, wenn wir sterben, werden wir mit der Existenz göttlicher Gerichte konfrontiert. Da wird uns gleichsam die Vorladung dazu überreicht werden. Im letzten Buch der Bibel erhalten wir einen Einblick, wie das Endgericht ablaufen wird. In Offenbarung 20, die Verse 12, 13 und 15 lesen wir: »Ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Zu diesem Endgericht werden einmal alle Menschen vorgeladen, die nicht in Jesus Christus sind, beziehungsweise ihm nicht angehören. Vergleichen Sie dazu Johannes 3 und 8. Wer einmal vor dem großen weißen Thron stehen muss, wird keinerlei Rechtsbeistand erhalten. Kein Zeuge wird entlastende Aussagen machen. Das ganze Leben hier auf Erden, alles ist genauestens registriert. Dies wird die Grundlage für ein vernichtendes Urteil sein. Es wird keine höhere Instanz geben, um in die Berufung zu gehen. Es wird dort keine bedingten Strafen geben. Es wird auch kein Ende geben, die Strafe wird nie verbüßt sein. Das Urteil ist endgültig und hat in alle Ewigkeit Auswirkungen. In einem anderen Fall, der vor dem Friedensrichter geklärt werden sollte, warteten die Kläger vergeblich auf die Eröffnung der Verhandlung. Die Gegenpartei war trotz eingeschriebener Vorladung nicht erschienen. Wahrscheinlich, um keine Schuld eingestehen zu müssen. Kann man so den Konsequenzen und damit dem Gericht entfliehen? Die Bibel stellt diese Frage in Bezug auf die Menschen, die einst vor dem Endgericht erscheinen müssen, ebenfalls. Aber sie gibt nur eine indirekte Antwort darauf. Wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil nicht achten? Hebräer 2, Vers 3. Wohl dem Menschen, der Jesus Christus angehört, der erkauft ist mit dem teuren Blut des Lammes. Dieser Mensch ist schon gerichtet, weil Jesus die Strafe für alle Sünden auf sich genommen hat. Gehören wir alle dazu? Als gläubige Christen werden wir im jenseitigen Leben vor einem anderen Gericht, dem sogenannten Preisgericht, erscheinen müssen. Wir lesen in 2. Korinther 5, Vers 10: Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Hier werden wir die Belohnung in Empfang nehmen oder allenfalls Verlust erleiden müssen. Vergleichen Sie dazu 1. Korinther 3, die Verse 11 bis 15. Paulus hat diesen Sachverhalt richtig erkannt und er setzte alles daran, diese Belohnung zu bekommen. Er schreibt davon in Philipper 3, die Verse 13 bis 14. Und wir? Werden wir dereinst vielleicht mit leeren Händen vor Jesus stehen müssen? Werden wir unserer Belohnung verlustig gehen? Die Treue und Liebe zu unserem Herrn hat ihren Lohn. Die Arbeit für Jesus hat ihren Lohn. Der Eifer und die Unermüdlichkeit für ihn hat ihren Lohn. Unser Herr selbst wird auf dem Richterthron sitzen und über uns und unsere Werke urteilen und uns die Belohnung überreichen. Oder etwa doch nicht. Johannes warnt in seinem zweiten Brief vor dem Verlust des Lohnes. Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. 2. Johannesbrief, Vers 8. Entschlüsselt. Mit der Entschlüsselung des menschlichen Erbguts versuchen die Wissenschaftler zu verstehen, wie der Mensch zusammengesetzt ist. Durch die Offenlegung der Genstruktur meinen sie, nun alles über die Entstehung des Menschen zu wissen. Auffallend und bezeichnend ist, dass bei all diesen Berichten mit keinem Wort erwähnt wird, dass es einen Schöpfer gibt, einen Gott, der Ursprung allen Lebens ist. Umso mehr redet man davon, nun die Geheimnisse des menschlichen Körpers entschlüsseln zu können. Die aneinandergereihte Zeichenreihe sei allerdings schwierig zu verstehen. Es sei, wie wenn einer, der nur Deutsch spreche, ein japanisches Buch vor sich hätte und beauftragt sei, dieses zu lesen und das Gelesene zu verstehen. Dass man die Handschrift Gottes vor sich hat, scheint keiner zu bemerken. Vielmehr wird der Eindruck vermittelt, der Mensch habe nun alles selbst in der Hand. In der menschlichen Genzusammensetzung sei zum Beispiel ersichtlich, warum sich einzelne Zellen plötzlich ungewöhnlich stark zu vermehren begannen und eine große, bösartige Geschwulst den Krebs bildeten. Man meint, dies nun reparieren zu können, wie wenn man eine Maschine flickt. Wörtlich wurde gesagt, es wird kein Problem mehr sein, durch den Eingriff und die Veränderung in der Genstruktur den Menschen 350 Jahre alt werden zu lassen. Apostelgeschichte 17, die Verse 26 bis 28, sagt uns zu diesem Thema Folgendes. Er, Gott, hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Er, der Allerhöchste, hat ein Ziel gesetzt. Er hat vorgesehen, wie lange wir wo leben sollen. Oder denken Sie wirklich, wir könnten an der Länge unseres Lebens, an der Zahl unserer Jahre etwas ändern? Es ist übrigens interessant, während man in den 1970er Jahren meinte, fast alle ernsten, todbringenden Krankheiten im Griff zu haben, entstanden in den letzten Jahrzehnten neue Bedrohungen für das menschliche Leben, sei es nun AIDS oder sonst eine mysteriöse Infektionskrankheit aus Afrika, die den menschlichen Körper zerstört. Es ist Gott, der die Länge unseres Lebens bestimmt. In Hiob 14, Vers 5 heißt es, er hat seine bestimmte Zeit, die Zahl seiner Monden steht bei dir. Du hast ein Ziel gesetzt, das wird er nicht überschreiten. Und Gott hat bestimmt, dass wir diese Zeit nutzen und ihn suchen sollen. Damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Apostelgeschichte 17, Vers 27. Der Herr ist uns sehr nahe. Ist es nicht herrlich zu wissen, dass er, der Lebendige, der uns gemacht hat, nicht nur unsere Genstruktur bis ins Detail vorherbestimmt hat und kennt, sondern darüber hinaus über jeden Pulsschlag unseres Lebens wacht? Er ist da. Flut und Flammen. Im Sommer 2002 traten europaweit Flüsse über die Ufer. Tausende von Menschen mussten vor den hereinbrechenden Wassermassen ihre Behausung verlassen. Und nicht wenige verloren alles. Ein Jahrhundertereignis. Manche sagten sogar, es sei ein Jahrtausendereignis gewesen. Ein Jahr später, im Sommer 2003, fand das Gegenteil statt. Hitze und Trockenheit. Wiederum mussten viele fluchtartig ihre Häuser verlassen. Diesmal nicht wegen des Wassers, sondern wegen des Feuers. Einige kamen sogar in den Flammenwalzen um. Wieder ein Jahr später, am 25. Dezember 2004, die Tsunami-Katastrophe, die mehr als 300.000 Todesopfer und über 1 Million Obdachlose forderte. Auch wenn Sachverständige versuchten, die extremen Wetterverhältnisse als normale Ereignisse hinzustellen, mussten sie Christen, die solche Geschehnisse mit biblischen Aussagen in Bezug bringen, doch sehr zu denken geben. Etliche Male lesen wir in der Bibel, das muss zuvor geschehen. Lukas 21, Vers 9. Nach der Tsunami-Katastrophe sprachen dann sogar Weltmenschen von einer apokalyptischen Katastrophe. Abgesehen von den verschiedentlich erwähnten Erdbeben und Kriegen ist in der Bibel auch oftmals von den Naturelementen Wasser und Feuer die Rede. Nun gibt es eine Bibelstelle, die sich sowohl aufs Wasser als auch auf die Hitze bzw. das Feuer bezieht. Und zwar steht diese Bibelstelle in Jesaja 43, Vers 2. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Einerseits dürfen wir solche Zusagen ganz wörtlich verstehen, andererseits sind sie aber auch symbolisch gemeint, das heißt, dass sie auch als Gleichnis zu verstehen sind. Unser Herr Jesus sprach sehr viel in Gleichnissen, weil manche die Geheimnisse des Himmelreichs sonst nicht verstanden hätten. Ohne Zweifel redet er auch durch Naturereignisse zu uns. Die große Hitze ruft uns zum Beispiel 1. Petrus 4 in Erinnerung. In Vers 7 schreibt der Apostel, es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Und in Vers 12 und 13, ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Wenn Jesus uns vorangeht und wir mit ihm Schritt halten, sind wir in ihm geborgen. Wir sind unterwegs zum himmlischen Jerusalem, zur ewigen Herrlichkeit. Die Jünger waren damals mit Jesus nach dem irdischen Jerusalem unterwegs. In Markus 10, Vers 32 steht so schlicht geschrieben, und Jesus ging ihnen voran. Weil er ihnen aber zuvor gesagt hatte, was ihm in Jerusalem begegnen würde, lesen wir, und sie entsetzten sich, die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Und er nahm abermals die 12 zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren werde. Die Jünger waren der Situation nicht gewachsen. Angst befiel sie. Ja, blankes Entsetzen ließ sie erstarren. Genau hier setzte der Herr an. Er nahm sie beiseite und erklärte ihnen, was werden würde. Das gilt auch für uns heute. Wenn wir dem uns vorangehenden Jesus nachfolgen, ist es durchaus normal, dass wir durch die uns entgegenschlagende Hitze angefochten werden. Es läuft nicht alles rund, aber der Herr selbst will uns beiseite nehmen und durch sein Wort zu uns reden. Er will uns sagen, dass die Anfechtungen, die uns widerfahren und die Leiden, denen wir begegnen, durchaus normal sind. Sie sollen dazu dienen, die Geheimnisse seiner Herrlichkeit besser zu erkennen. Rücksichtsvoll wandte sich Jesus auf seinem Gang nach Jerusalem seinen Jüngern zu und erklärte ihnen, was geschehen würde. Daran wird deutlich, mit welch tiefer Liebe sich der Herr unser annimmt, für uns da ist, unsere Ängste kennt und uns mit hineinnehmen will in das Seine. Die Frage ist nur, lassen wir uns beiseite nehmen, wenn Jesus mit uns reden will? Sind wir bereit, einmal stillzustehen und ihm zuzuhören? Sind wir bereit, die Hitze zu akzeptieren? Manche Versuchung mögen wir als negativ und befremdend empfinden, aber vielleicht will unser Herr gerade dadurch zu uns reden. Die letzte Kurve. Abschied nehmen ist nicht immer einfach, besonders wenn man weiß, dass es für längere Zeit ist. Als uns kürzlich unsere Kinder besuchten, wir verbrachten einige Tage der Erholung im schweizerischen Graubünden und sie sich verabschiedeten, stieg die Frage in mir auf, was wäre, wenn dies der letzte Abschied wäre, ein Abschied für immer? Ich konnte ihr Auto auf der hinabführenden Bergstraße noch eine Weile verfolgen, bis die letzte Kurve kam und sie nicht mehr zu sehen waren. So ist es auch auf der Straße unseres Lebens. Irgendwann kommt die letzte Kurve. Wenn Sie die Strecke Chur-Arosa befahren, werden Sie zu Beginn darauf aufmerksam gemacht, wie viele Kurven Sie zu erwarten haben. Kurz vor Arosa weist Sie dann ein letztes Schild darauf hin, dass es nur noch 6 Kurven bis zum Ziel sind. Ein solches Schild auf unserer Lebensstraße hat der eine oder andere von uns auch schon gesehen. Vielleicht eine schwere Krankheit, einen Unfall oder das hohe Alter. All das sind Zeichen, dass das Ziel nahe und die letzte Kurve bald erreicht ist. Dann erfolgt der Übertritt in die Ewigkeit und man wird uns nicht mehr sehen. Hiob 20, Vers 9 sagt, das Auge, das ihn gesehen hat, wird ihn nicht mehr sehen. Bedenken wir, dass ein letzter Abschied kommen wird, die endgültige Trennung vom Diesseitigen, der Beginn der Ewigkeit. Bei Beerdigungen wird oft von einem Wiedersehen in der Ewigkeit gesprochen. Es sind Worte des Trostes für die Angehörigen. Auch Liedtexte sagen dasselbe aus, zum Beispiel »Viel Geliebte sind dort in der Höhe«. Nicht wenige Gotteskinder klammern sich mit jeder Faser ihres Herzens an solche Aussagen und stellen sich vor, im Himmel würden familiäre und menschliche Beziehungen weiter bestehen. Die Bibel gibt uns keine eindeutige Auskunft, inwieweit wir uns im Himmel wiedersehen bzw. wiedererkennen werden. Aber die obige Vorstellung müssen wir doch aufgrund von Schriftaussagen zurückweisen. Auf die herausfordernde Frage der Sadduzäer, wer denn von den 7 Brüdern, die nacheinander verstorben waren und die zu Lebzeiten alle die gleiche Frau hatten, wohl in der Ewigkeit diese Frau haben werden, antwortete Jesus, dass sie dort weder heiraten noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Matthäus 22, Vers 30. Daraus geht klar hervor, dass ein Mann seine Frau in der Ewigkeit nicht mehr als Ehefrau erkennen wird. Es wird keine familiären Beziehungen mehr geben. Vielmehr werden die Gläubigen dann eine gänzlich neue Form der Existenz haben und geistliche Beziehungen pflegen. Wie das genau sein wird, wissen wir nicht. Johannes schreibt in seinem ersten Brief in Kapitel 3, Vers 2, »Wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden.« Das Wiedersehen läuft demnach nicht in irdischen, sondern in himmlischen Dimensionen ab. Dann wird Epheser 5, die Verse 26 und 27 Realität sein. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Wir könnten sagen, ohne Flecken, gleich rein von aller Sünde und menschlichen Schwächen, ohne Runzeln, gleich ohne äußeren Makel. Dennoch wird es irgendwie ein Erkennen geben. Viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Matthäus 8, Vers 11. Oder denken wir an den reichen Mann, der den armen Lazarus in Abrahams Schoß sah, in Lukas 16, Vers 23. Wir können sicher sein, dass unsere Geliebten, die im Herrn heimgegangen sind, bei Jesus in der ewigen Herrlichkeit sind. Aber ein Wiedersehen im natürlichen, irdischen Sinn wird es nicht geben. Nur einmal ist in der Bibel ausdrücklich von einem Wiedersehen die Rede. Und zwar in Johannes 16, Vers 22. Auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Das ist das Wiedersehen mit Jesus. Wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. 1. Johannes 3, Vers 2. Auf Jesus soll unser Herz ausgerichtet sein. Wir oder ich? Kommt Ihnen die folgende Situation vielleicht bekannt vor? Der Gottesdienst oder die Gebetsstunde geht zu Ende. Die Predigt war gehaltvoll und deckte auf, was im Argen liegt. Kaum einer, der aufrichtig ist, wird den Raum verlassen können, ohne sich selbst an die Brust zu schlagen und zu bitten: Herr, vergib mir. Ohne Zweifel, der Geist Gottes wirkte, auch am eigenen Herzen. Da steigt jedoch in meinem Bewusstsein unvermittelt ein anderer Gedanke auf. Das wäre genau die richtige Botschaft für Gerhard oder wie auch immer die Person heißen mag, der normalerweise in der dritten Reihe sitzt. Schade, er ist heute nicht da. Wie sehr wäre diese Predigt doch gut für ihn gewesen. Eine andere Situation. Es ist nicht jedermanns Sache, in einer Gebetsstunde ein lautes Gebet zu sprechen. Und schon gar nicht, wenn es darum geht, sich selbst ins Licht des richtenden und zurechtbringenden Wortes Gottes zu stellen. Also versuche ich vermeide es bewusst, versucht man zu schreiben, ein Gebet zu formulieren, das in seiner Aussage auf einem allgemeinen, unverbindlichen Niveau bleibt. Herr, hilf uns, recht vor dir zu wandeln. Oder vielleicht gar, lass dein Wort doch die Herzen jener erreichen, die nicht da sind, aber es so nötig hätten, weil sie im Zwiespalt leben. Auf diese Weise brauche ich mich nicht so sehr zu exponieren und habe doch ein Gebet gesprochen. Damit sage ich, ich bin ja nicht so. Der andere, der immer eine Reihe vor mir sitzt, denkt und benimmt sich so. Der betet immer in der Wir-Form und versteht es, ein Gebet zu sprechen, ohne ein einziges Mal Ich sagen zu müssen. Richtig und der Wahrheit entsprechend wäre doch, ich habe gesündigt, ich habe verkehrt gehandelt, mein Herz ist geteilt, ich lebe nicht in der Wahrheit, Herr, vergib mir. Der Ursprung verkehrten Denkens liegt in der christlichen Selbstgerechtigkeit und nimmt uns die Sicht für die Realität. Sogar wenn über den Splitter und den Balken im Auge gesprochen wird, sind wir geneigt, diese Tatsache auf einen unserer Mitmenschen zu übertragen. Sicher ist es dringend notwendig, in der Fürbitte für Verlorene zu beten. Das steht außer Diskussion. Noch viel wichtiger aber ist es, sich zu fragen, wo stehe ich? Und zwar immer wieder neu. Wenn wir dereinst in der Ewigkeit vor dem Throne Gottes stehen, werden wir niemals gefragt werden, ist deine Frau, dein Mann, dein Bruder auch wirklich recht vor dem Herrn gewandelt? Nein. Die Frage wird lauten, wie war dein Wandel? Wir haben oftmals eine falsche Vorstellung von der Frucht, die in Ewigkeit bleibt. Es nützt nichts, vermeintliche Früchte zu pflegen, denn es geht um viel mehr, um unser eigenes inneres Leben. Petrus sagt in seinem ersten Brief in Kapitel 4, Vers 17, die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Dabei muss uns, ja mir, ganz persönlich bewusst werden, das Haus Gottes sind wir, das bin ich. Als der Prophet Nathan zu David kam und ihm eine sehr ernste Predigt hielt, sah David nur den darin angesprochenen und unbekannten Übeltäter und richtete ihn. Erst die Worte Nathans, du bist der Mann, aus 2. Samuel 12, Vers 7, rissen David aus seinem falschen Denken heraus und ließen ihn seinen Irrweg erkennen. Du bist der Mann, du bist die Frau, gilt für einen jeden, besonders aber für mich. Dieses Bewusstsein bringt sie und mich auf dem Weg der Nachfolge Jesu weiter.
Dankbar stehen wir hier, du hast dein Wort gegeben. Nun bitten wir dich, Jesus, hilf uns täglich so zu leben. Denn wer deinen Worten traut, auf dich, Herr Jesus, schaut, der darf in froher Zuversicht und unter deinem Segen gehen. Dankbar stehen wir hier, du hast dein Wort gegeben. Nun bitten wir dich, Jesus, hilf uns täglich so zu leben. Denn wer deinen Worten traut, auf dich, Herr Jesus, schaut, der darf in froher Zuversicht und unter deinem Segen gehen.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch Ganz persönlich von Peter Malgo hörten Sie heute den 6. Teil mit den Themen Die Gerichtsverhandlung, Entschlüsselt, Flut und Flammen, Die letzte Kurve, Wir oder Ich. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.